Annegret, vielen Dank für deine Einleitung. Die Güte Gottes schmecken. Mein Thema ist so ein bisschen Kontrastprogramm zu dem, was du gesagt hast. Weil es in unserem Leben noch immer mal wieder Zeiten gibt, wo wir das Gefühl haben, wir schmecken nichts. Oder unsere Geschmacksempfindungen sind außer Kraft gesetzt. Kennt ihr das auch? Ich habe euch ein Glas mitgebracht. Vielleicht erinnern sich manche an das Gurkenglas. Ich glaube, das war letztes Jahr. Ihr seht nicht richtig, was drin ist. Das hat aber auch einen Grund. Da komme ich später drauf. Ich mache das mal auf. Riechen kann man auch nichts. Zum Schmecken ist das auch nicht. Ich bete einmal. Vater im Himmel, wir haben gesungen und gebetet, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist. Und wir brauchen es so sehr, dass du uns belebst. Dass du uns an dein Herz ziehst, dass du uns erfrischt und stärkst in dieser Welt, in dieser Zeit, mit all dem, was uns prägt, was uns beschäftigt. Herr, dass du uns ausrichtest auf dich. Wir beten dich an als den, der da war, der da ist und der da kommt. Danke für deine Gegenwart jetzt. Amen. Ich muss jetzt das nochmal kurz anmachen. So, mein Thema heute ist Hinfallen und Aufstehen. Es gibt ein schönes Wort, das habe ich, ich kriege das bestimmt hin. Selbsterfahrung, dass wir als Kind und als Eltern wissen wir das auch, wir wollen laufen lernen, wir wollen stehen lernen, wir wollen unsere Muskeln bewegen, das ist so in uns angelegt. Und wenn wir hinfallen, ist es logisch, dass wir wieder aufstehen. Dann ist in uns dieser Impuls, wir wollen weitermachen, wir wollen dieses Ziel erreichen, ohne hinfallen zu laufen und zu gehen. Es gibt noch ein anderes schönen Vers, der heißt, okay, ich muss doch auf rechts drücken, ne? Ich will vor. Und irgendwo ist so ein, komm mal. Das nächste Wort ist, denn siebenmal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf, aber die Gottlosen stürzen nieder ins Unglück. Sprüche 24, 17. Offenbar ist es so, dass Hinfallen zu unserem Leben gehört. Ja, genau, alles klar, danke. Also, siebenmal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf, aber die Gottlosen stürzen nieder ins Unglück. Also, offenbar gehört auch Fallen für gerechte Leute, sagen wir mal Menschen wie du und ich, die zu Gott gehören, auch dazu, oder? So könnte man das verstehen und so verstehe ich das. Als Kinder haben wir doch etliche Prellungen und Schürfwunden und Narben mit uns herumgetragen. Und manche haben die noch im Alter, gerade an den Knien oder so. Mensch, was haben wir uns manchmal verletzt? Weil wir einfach schneller sein wollten als die anderen oder mit dem Rad sind wir gestürzt. Und in Konkurrenz zu anderen Kindern, das gehörte wirklich dazu. Und wenn jemand Sport treibt, dann weiß er, auch da gehört Fallen dazu. Wenn wir Fußballspieler sehen, Handballspieler sehen, das sieht manchmal dramatisch aus, aber die haben das Fallen auch gelernt. Ich habe mal eine Zeit lang Volleyball gespielt, macht total Spaß, aber man muss Fallen lernen. Man schmeißt sich sogar extra hin, um den Ball zu kriegen. Man fällt hin und es gehört zum Spiel und man steht wieder auf. Die deutsche Sprache hat ja so Synonyme, manche lang hinschlagen, etwas umgangssprachlich auf die Schnauze fallen. Wir sagen auch manchmal, ich fühle mich niedergeschlagen. Das ist eine Beschreibung unserer Seele. Aber wenn ich niedergeschlagen bin, dann liege ich auf dem Boden. Das hat mich umgehauen. Auch das ist ja oft im übertragenen Sinn gemeint. Und dieses ganze Thema ist ja im übertragenen Sinn. Oder niederstürzen, ausgenockt sein. Das andere Wort war, wo ist jemand, der irre geht, der nicht gern wieder zurechtkäme? Ich weiß nicht, Angela und ich sind früher häufig und gerne gewandert und hatten unsere Karten dabei oft. Und ich habe es geliebt, Abkürzungen zu suchen und zu sagen, wenn ich jetzt hier runtergehe, wir müssen da hinten rum, aber hier runter können wir das abkürzen. Und wie oft war es so, dass das keine Abkürzung, sondern eine Verlängerung war? Kennt ihr das? Ja, man will doch schneller vorankommen, als der Weg das eigentlich vorsieht. Und dann gingen wir in die Irre und es dauerte länger, das eigentliche Ziel zu erreichen. Gott redet ja hier durch Jeremia zu dem Volk Israel. Und was war mit dem Volk Israel? Sie waren vom Wege abgekommen, weil sie den Vertrag, den sie mit Gott gemacht hatten, gebrochen hatten. Sie haben gesagt, wir richten uns nach der Wegbeschreibung, die du uns gegeben hast. Nach der Weisung, die Gebote kann man ja auch mit Weisung Gottes übersetzen. Nach der Wegweisung, sie sind abgewichen. Sie haben gesagt, nee, da gibt es eine Abkürzung. Die Götter, die anderen, die uns etwas anbieten, das ist besser für uns. Und so sind sie sogar bis dahin gekommen, dass sie ihre Söhne und Töchter geopfert haben. Was Gott ein Greuel ist. Sie fielen hin, aber sie standen nicht wieder auf. Und Gott beklagt das. Normalerweise steht man wieder auf und sucht wieder den Weg, den richtigen Weg, der einen zum Ziel führt. Sie verirrten sich, sie kehrten nicht um, sie fielen und standen nicht wieder auf. Im Alten Testament und im Neuen Testament finden wir mehrfach diesen Aufspruch, steh auf. Und dem geht ja in der Regel voraus, dass man hingefallen ist, dass man innerlich abgestorben ist, auf Rückzug war, dass man die Ausrichtung auf das Ziel verloren hat. Ich möchte euch einige Beispiele nennen. Der Erzvater Jakob bekam ja von seinen Söhnen die Fake News, dass Josef tot sei. Er hat getrauert um seinen Lieblingssohn. Jahre später waren seine Söhne in Ägypten, mehrmals, um dort Nahrung zu kaufen. Und sie merken, der Mann, der ihnen Getreide gibt, ist ja ihr Bruder. Er offenbart sich ihnen. Dann kommen sie zurück zum Vater, dieselben Söhne, die ihm vorgelogen hatten, der ist tot, und sagen, Josef lebt. Und da steht interessanterweise, als sie es ihm berichteten, wollte und konnte er es nicht glauben. Sein Herz blieb kalt, er glaubte ihnen nicht. Erst als er ausführlich hörte und sah, kam wieder Leben in ihn. Genug, rief er, mein Sohn Josef lebt noch, ich will hin und ihn sehen, bevor ich sterbe. Für mich ist dies ein Beispiel von hingefallen sein. In Jakob war etwas gestorben. Du hast über Schmecken gesprochen. Hier geht es um Fühlen. Sein Herz war kalt geworden. Diese ganzen Jahre, wo Josef weg war, und das waren viele, vielleicht weiß das jemand von euch, vom Verkaufen bis zur Offenbarung seinen Brüdern gegenüber, dass er der Herrscher von Ägypten ist. Das waren viele Jahre, die er weg war. 17 Jahre. Jetzt stellt euch mal das Leben von Jakob in dieser Zeit vor. 17 Jahre hat er getrauert, hat er irgendwie sein Leben gelebt, aber das war nicht so, wie es vorher war. Da war etwas hingefallen in ihm, abgestorben. Und jetzt sieht er und begreift auf einmal bei dem, was seine anderen Söhne ihm dann sagen, er lebt doch wirklich. Und es kommt neues Leben in ihn. Wir kennen diese Geschichte von Elia, der wunderbare Sachen mit Gott erlebt hatte. Einen großen, starken Kampf gegen die Hunderte von Baalspriestern, die alle durch ihn umgekommen sind. Er hatte das Land doch gesäubert. Wer so etwas für Gott macht. Und dann hört er, dass Isabel, die Frau des Königs, ihn umbringen will. Und er kriegt Angst und fällt in eine tiefe Depression und will nicht mehr leben. Er will sterben. Er fällt hin, innerlich fällt er hin. Er sagt, ich will nicht mehr, Gott, nimm mein Leben von mir. Und dann kommt zweimal ein Engel und weckt den schlafenden Elia und sagt, steh auf, Elia, und iss. Kann man alles sehr gut nachlesen. Das ist ganz beeindruckend, wie Gott sich kümmert um Menschen, die hingefallen sind, die das Gefühl haben, sie sind ausgebrannt, sie haben keine Kraft mehr. Wie war das denn mit Jesus? Auf dem Weg zur Kreuzigung bricht er zusammen. Man hatte ihn vorher gefoltert bis zum Gehtnichtmehr und dann sollte er noch dieses schwere Holzkreuz tragen, diese schweren Balken. Und er bricht zusammen, er fällt hin Jemand anders nimmt das Kreuz. Er wird ans Kreuz genagelt und stirbt, er wird ins Grab gelegt. Und der Vater ruft auch einmal zu diesem Jesus: Mein Sohn, steh auf. Mein Sohn, steh auf. Und Jesus steht auf. Ich habe euch ein Glas mitgebracht. Also ihr seht ganz viel Luft da drin und hier unten ist so ein bisschen sowas Ähnliches wie Erde, Sand und Erde. Und wenn man genau hingucken würde, ich sehe es jetzt selber nicht, also tatsächlich sind da zwei Ameisen drin. Mehr habe ich nicht gefunden heute Morgen. Und ich möchte euch etwas deutlich machen über das Verhältnis von Gott zu der Menschheit, zu der Schöpfung. Wenn man sich vorstellt, dass das der Kosmos ist, den wir wahrnehmen können. Und für Gott könnte es so sein, oder? Ich denke oft darüber nach, wie ist das für Gott? Wie in Jesaja 40, Moment, Dick, 40, Vers 15 steht: Seht, Völker sind wie ein Tropfen am Eimer für ihn, ein Stäubchen auf der Waage. Völker, nicht Menschen, Völker. Das russische Volk, das amerikanische Volk, das ist ja ein Glas, aber ein Eimer, vielleicht 10 Liter Eimer, der Tropfen, der da dran klebt. Völker sind für Gott, das, wie ist die Größe Gottes? Das kann man ja umgekehrt denken. Wenn diese beiden Ameisen mich jetzt sehen könnten und würden, was würden sie denken? Ich meine, die können das gar nicht denken. Können wir, also wir haben ja das größte Gehirn von allen Geschöpfen, können wir irgendwie erfassen, wie Gott ist? Nee, nein. Wir haben das Glück, dass Gott sich uns offenbart hat, dass er, bildlich gesprochen, eine Ameise wurde wie Jesus. Und der hat versucht, uns klarzumachen, wie Gott ist, wie sein Herz ist, wie sein Charakter ist. Das andere Wort ist ja, er ist es, der so hoch über dem Erdenrund thront, dass die Menschen ihm wie Heuschrecken sind. Menschen wie Heuschrecken, die sind schon größer. Ich hatte jetzt vorgestern eine gesehen, da bei uns am Vorzelt, habe ich nicht schnell genug fotografiert, größer als Ameisen. Aber da steht, er ist es, der so hoch über dem Erdenrund thront, dass die Menschen ihm wie Heuschrecken sind. Das ist die Einleitung zu der eigentlichen Geschichte mit dem Hinfallen und Aufstehen, eigentlichen Geschichte von Hiob. Das möchte ich mit euch einmal durchgehen. Man sagt ja, das Buch Hiob geht sehr stark darum, warum müssen Menschen leiden? Ein besserer Titel dafür ist eigentlich Hoffnung im Leiden. Hoffnung im Leiden. Und für mich ist dieses ganze Thema beispielhaft für mein Thema Hinfallen und Aufstehen. Sicher ist Hinfallen nicht immer selbstverschuldet, so wie es war bei den Israeliten, die so abgewichen sind. Und wir können uns das gleich mal angucken, wie das bei Hiob war. Und oft, und es ist gut, wenn wir leiden, wenn wir hinfallen, dann können wir fragen, ja, habe ich falsche Entscheidungen getroffen? Das ist gut. Manchmal fallen wir hin, weil wir einfach uns dumm entschieden haben. Ist mir auch schon passiert und wahrscheinlich vielen von euch auch. Dann kommen wir in eine Situation, wo wir besser nicht hätten sein wollen und dann ist es gut, umzukehren. Aber oft kommen auch Dinge über uns, wo wir sagen, nee, da kann ich jetzt gar nichts dafür. Die Sache mit Hiob war ja so, dass es eine Rahmenhandlung gab, die für viele Leute sehr irritierend ist. Eine Rahmenhandlung im Himmel, da ist Gott mit den Gottessöhnen, die machen eine Versammlung. Und auf der anderen Seite geht es um Hiob und seine Söhne. Im Himmel kommen zusammen die Gottessöhne und die treffen auf Gott und die unterhalten sich da. Offenbar ist Gott der Wortführer und unter diesen Gottessöhnen ist auch der Satan. Manche, also ich kenne eine Frau, die sagt, nee, diese Sache ist mir viel zu skurril, ich lese sowieso nicht gern im Alten Testament und das überhaupt schon gar nicht. Und für mich ist es aber ganz aufschlussreich, weil das Neue Testament genau diese Dinge aufgreift. Da steht einmal, dass der Teufel, der Satan, umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und dann steht da, der Teufel ist der Ankläger der Brüder. Und das passt sehr gut zu dieser Geschichte von Hiob. Ankläger der Brüder. Offenbar, und ob wir es verstehen oder nicht, in Gottes Welt hat der Teufel noch Zugang zum Thron Gottes. Wir als Kinder Gottes wissen, da ist zur rechten Seite steht jemand, der sagt, ich habe die Schuld von Armin bezahlt. Amen. Dass er fast bei Rot über die Ampel gefahren ist und nicht gebremst hat. Oder von Angela, oder von Annegret, oder von Bernd, der gelogen hat, was auch immer. Ich habe das bezahlt. Und dann steht der Ankläger dumm da. Trotzdem ist es so, dass der Teufel hier, ja, der Satan, als Versucher auftritt. Okay, ich lese mal vor. Jahwe fragt Satan, wo kommst du her? Und der Satan sagt, ich habe die Erde durchstreift. Also er geht hier um die Erde, guckt sich alles an. Gott fragt ihn, wo sind wir denn jetzt? Gott fragt ihn, hast du auf meinen Diener Hiob geachtet? Auf der Erde gibt es keinen zweiten wie ihn. Er ist mir aufrichtig und vollständig ergeben. Er fürchtet Gott und meidet das Böse. Was für eine Anerkennung, oder? Also wenn Gott so über mich denkt, das wäre cool, oder? Ja, finde ich. Es gibt keinen zweiten wie ihn. Hiob war ein vorbildlicher Mann. Tatsächlich hatte er 7 Söhne und 3 Töchter und er war sehr reich. Also das, was damals Reichtum war, waren Schafe, Kamele, Rindergespanne, Eselinnen und sehr viele Sklaven. Kapitel 1, da steht, er hatte das größte Ansehen von allen Männern im Nahen Osten. Er brachte Opfer für seine Söhne, wenn sie feierten, damit auch sie in Gottes Nähe blieben und Vergebung erführen, falls sie gesündigt hatten. Also kann ein solcher Mann überhaupt fallen, in eine Lebenskrise kommen? Also wenn einer von uns richtig reich ist, der hat sich so abgesichert, dass er vor allem geschützt ist. Andererseits wissen wir, dass ein Mann wie Putin, ja, der, also wie oft er sich abgesichert hat und von hier nach da geht, damit bloß keiner in seine Nähe kommt. Und wir wissen, Angst schützt nicht. Und die ganze Reichtum schützt nicht davor, dass man fallen kann. Und Jeko hatte letzte Woche von Versicherungen gesprochen. Ja, welche Versicherung schützt dich hundertprozentig? Keine. Nein. Egal, was wir alles können mit unserem Verstand, es klappt nicht. Und dann argumentiert der Teufel wie folgt. Er argumentiert mit Gott. Er ist nur so gottesfürchtig, weil du ihn über alle Maßen segnest, ihn schützt und ihm in allem Gelingen schenkst. Lass ihn doch einmal alles verlieren, dann wird es aus sein mit seiner Gottesfurcht. Jahwe, alles, was er hat, ist in deiner Hand, nur ihn selbst taste nicht an. Tatsächlich verlor Hiob in kurzer Zeit alles, was er hatte. Alles, seinen ganzen Besitz, einschließlich seiner Söhne und Töchter, und trotzdem blieb er Gott treu und sündigte nicht. Wir kennen vielleicht die Worte, die er sagte, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt gehe ich wieder hin. Jahwe hat es gegeben, Jahwe hat es genommen, gelobt sei der Jahwe Nahwe, ja, der Name Jahwes. Ich weiß nicht, ob wir das könnten. Nee, ne? Wo man denkt, puh, der hat ja etwas verstanden. Und im Himmel ging es weiter und wieder kam es zu einer Versammlung der Söhne Gottes, zu denen auch der Satan gehörte, und das Gespräch ging wie folgt weiter. Wo kommst du her, fragt Gott. Ich habe die Erde durchstreift. Und wie ist es mit Hiob? Noch immer hält er an mir fest. Du hast mich aufgereizt, ihn ohne Grund zu verderben. Dann sagt der Satan, Haut um Haut, alles, was der Mensch hat, gibt er um sein Leben. Taste ihn doch einmal selber an, ob er dir dann nicht ins Gesicht flucht. Jahwe, pass auf, er ist in deiner Hand, nur das Leben musst du ihm lassen. Puh, warum lässt Gott das zu? Er lässt es zu. Er gibt dem Satan freie Hand. Er hätte auch sagen können, nein, aus, Stopp, Ende. Für mich ist es ein bisschen ein Beispiel für Jesus. Jesus ging freiwillig bis in den Tod. Jesus gab all seinen Reichtum auf, den er hatte, und der war unermesslich mehr. Sein Reichtum, seine Herrlichkeit in der Gegenwart Gottes, unermesslich höher als das, was Hiob hatte. Hiob mochte vielleicht der reichste Mann auf der Erde gewesen sein und der wichtigste und der einflussreichste. Und er verlor alles und Gott erlaubt dem Satan auch noch sein Leben, seine Gesundheit zu nehmen. Und Jesus ging ja noch weiter. Und Jesus ist der, der es freiwillig tat. Er tat es als Gottes Sohn. Manche sagen, wenn Gott ein Gott der Liebe ist, dann geht das doch gar nicht. Und manche schließen dann daraus, an so einen Gott will ich nicht glauben. Tatsächlich ließ der Satan an Hiobs Körper von Kopf bis Fuß böse Geschwüre aufbrechen. Hiob setzte sich in einen Aschehaufen und begann sich mit einer Scherbe zu kratzen. Seine Frau forderte ihn auf, Gott abzusagen und zu sterben, aber Hiob hält an Gott fest und sündigt nicht. Bei uns haben ja die Bettler eigentlich immer irgendwas angezogen. Nur wenn man einmal in einer Notaufnahme gearbeitet hat, in einem Krankenhaus, dann weiß man, wenn Obdachlose dorthin kommen, wie ein Geschwür aussehen kann und wie es stinken kann, wie unangenehm das ist, dass man am liebsten wegläuft. Das ist ein Geruch, den möchte man nicht haben. Und das mutet Gott auch Hiob zu, dass er in eine Lage kommt, die einfach furchtbar war, würdelos. Interessanterweise verabreden sich drei Freunde aus verschiedenen Orten, um ihm ihr Beileid auszudrücken und ihn zu trösten. Und als sie kommen, erkennen sie ihn nicht einmal. Sie erkennen ihn nicht. Wahrscheinlich haben sie rumgefragt, wo ist denn Hiob? Und dann haben sie gesagt, ja, vielleicht da hinten in der Ecke, da liegt er im Schatten. Und sie gehen hin und denken, das ist doch nicht Hiob, ist doch nicht unser Freund Hiob, der immer schön gekleidet war, der gut aussah, gepflegt, gut genährt. Er war ein menschliches Wrack. Aber was machen die Freunde? Sie weinen laut, als sie ihn finden und setzen sich zu ihm auf die Erde. 7 Tage lang blieben sie so sitzen und keiner sagte ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass sein Schmerz sehr groß war. Es ist war eine Art zu trauern, die wir ja heute gar nicht kennen. Auch in Israel gibt es bestimmte Trauerriten, wo man zu den Trauernden kommt, aber still ist. Eigentlich ist es gut, weil wenn jemand so etwas Schweres erleidet, Worte nicht das treffen können, was an Schmerz im Herzen der Menschen da ist. Könnten wir es so aushalten mit einem Leidenden? Ich weiß von mir gute Ratschläge. Hast du schon das gemacht, das gemacht, das gemacht? Und du könntest doch noch das tun. Das ist eine Verführung, die wir haben, oder? Wir wollen gerne reden, aber oft wollen wir uns damit erleichtern. Und vielleicht doch zu einer Lösung kommen, weil Leid oft so schwer zu ertragen ist, dass jemand hingefallen ist und am Boden liegt, wie zerstört. Dann beginnt Hiob sein Leid zu klagen. Moment, ich habe doch irgendwo noch... Genau, er beginnt sein Leid zu klagen und den Tag seiner Geburt zu verfluchen. Er wünscht den Tod herbei. Er versteht diesen Sturm in seinem Leben nicht. Er sprach, wovor mir Angst war, das hat mich getroffen, wovor mich graute, das kam über mich. Hatte ich nicht Frieden, nicht Ruhe, nicht Rast und dann kam dieses Toben. Wir merken, dieses Leid ist für Hiob unerträglich. Unerträglich. Aber er drückt es aus, er klagt auch an. Es ist schon hart, wenn jemand den Tag seiner Geburt verflucht, oder? Wir dürfen, das darf man doch nicht, oder? Was machen, würden wir machen, wenn ein Bruder das macht? Hätte meine Mutter mich doch nie geboren, wäre ich doch gleich gestorben. Bei der Geburt gibt es auch so Verse. Darf man das? Wir sind ja so getrainiert und gerade an christlichen Familien, Armin hat das mit seinen Kindern, glaube ich, gut hingekriegt, die reden sowas nicht. Aber wenn wir in Not sind, dann sagen wir manchmal Dinge, die aus unserem Herzen kommen, weil das unsere Not beschreibt. Und Gott hält das aus. Und er hält es sogar aus, wenn wir Dinge über ihn sagen, die nicht wirklich richtig sind. Da komme ich gleich noch drauf. Und er sagt auch an der Stelle, wovor mir Angst war, das hatte mich getroffen. Wovor mir graute, das kam über mich. Auch darüber könnte man eine Predigt halten, dass das, was in uns an Angst ist, und wenn wir es nicht mit Gott klarkriegen und ihm sagen, dass genau das manchmal eintritt. Offenbar hatte er Angst davor, dass ihm all das genommen wird. Interessant, er gibt es sogar zu. Später bereut Hiob seine unbedachten Worte. Aber das Gespräch mit den Freunden entwickelt sich als schwierig, weil sie anfangen zu argumentieren und es wird richtig anstrengend. Da liegt dieser Mann, dessen Kopf offenbar noch klar ist, aber dessen Körper ein Wrack ist. Und sie fangen an, mit ihm zu argumentieren. Ich werde nichts daraus zitieren, weil es zieht sich ganz lange hin. Eine Schwester, die Krebs hat und wo die Ärzte sagen, ja, wir machen noch palliativ etwas, aber im Grunde genommen hast du keine große Chance zu leben, die berichtete mir auch, ja, die Geschwister, viele Geschwister, die sie besuchen, die sie kennen, haben alle gute Ratschläge. Die sagen, du müsstest und du solltest dann. Und sie sagt, das hilft mir gar nicht. Das hilft mir nicht. Und eigentlich wünschen sich Menschen, die nur in ihrer Nähe sind und ein bisschen das Leid mit ihr aushalten. Und auch ihre Klagen, die sie auch hat. Hiob fühlte sich von seinen Freunden beschimpft und gequält. Ihr Rat wirkte für ihn wie Ratschläge. Er sagt es ihnen, er beklagt, dass Gott ihm zum Feind wurde. Seht doch, ein Gott, dass Gott mir Unrecht tut. Er hat mir den Weg verbaut. Er zog mir meine Ehre aus und nahm mir die Krone vom Kopf. Er hat mich ringsum niedergebrochen, dass ich vergehe. Seinen Zorn ließ er gegen mich lodern und hat mich zu seinen Feinden gezählt. Das hat Hiob so empfunden. Wer möchte schon Gott zum Feind haben? Und auf der anderen Seite wissen wir, dass Gott sagte, Hiob ist der, der mir treu ist. Also es gibt keinen wie ihn, der so versucht, er ist ein Gerechter und das Gute zu tun. Aber in diesem Niedergefallensein, in diesem Daniederliegen, empfindet er Gott als Feind. Das war seine Interpretation seiner Situation. Er wollte nicht darauf eingehen, dass die Freunde sagten, Hiob, du musst Buße tun, du hast etwas falsch gemacht. Deswegen geht es dir so. Das kennen wir ja auch oft. Du hast geistlich, da musst du gucken, ob da noch irgendetwas ist. Das ist der Grund jetzt für deine Krankheit, für deine Probleme. Aber hier empfindet Hiob Gott als Feind. Und wie soll er da rauskommen? Wenn man sich die Beschreibung des Leides von Hiob anguckt, dann erinnert es wirklich an den sterbenden Jesus am Kreuz, der alles aufgegeben hat, alles verlassen hat, der so furchtbar aussah, dass die Menschen sich von ihm abgewendet haben. Und am Boden, er ist völlig am Boden und hier, Hiob sagt es selber, er stinkt, die Leute wenden sich von ihm ab. Aber er hat eine Bitte an seine Freunde. Habt Erbarmen, Erbarmen mit mir, meine Freunde. Warum verfolgt ihr mich? Interessanterweise sieht er auf der einen Seite Gott als Feind, aber er erlebt auch die Freunde als jemand, die ihn eigentlich verfolgen, die sein Leiden noch verstärken und kein Erbarmen mit ihm haben, die nicht nur sein Leid sehen, sondern denken und denken und denken und das ihn damit traktieren. Was ist das, kein Erbarmen zu haben mit Menschen, die leiden? Leid gibt es in der Gemeinde vieles. Es gibt gesundheitliche Probleme, Krebs, Knochenbrüche. Es gibt Eheprobleme und es gibt wahrscheinlich keine Ehen, die nie Probleme hat. Kann ich mir jetzt kaum vorstellen. Es gibt Familienprobleme mit Kindern. Es gibt Probleme in der Gemeinde, dass sich Leute ausgeschlossen fühlen. Also irgendwie, oder dass Leute nicht mehr miteinander reden und Menschen darunter leiden. Es gibt Probleme im Beruf, Mobbing oder Kündigung. Es gibt so vieles. Und wenn dein Bruder, deine Schwester zu dir kommt und du das wahrnimmst, wie gehst du damit um? Was ist dann, hab Erbarmen mit mir? Was ist, hab Erbarmen mit mir, wenn jemand verletzt ist? Diese krebskranke Schwester, von der ich sagte, die wünscht sich auch nur, dass Menschen sie so annehmen, wie sie ist. Sie ist keine Frau, die alt und lebenssatt jetzt sterben könnte. Es gibt es ja auch, dass Menschen krank werden und sagen, ich habe mein Leben gelebt. Gott hat mich so gesegnet und ich weiß, jetzt geht es zu Ende. Aber es gibt auch Menschen, da ist so viel offen geblieben im Leben. Und die auch das nochmal loswerden können und sagen, Mensch, ich hätte doch gerne. Und das auszuhalten ist manchmal auch schwierig. Wenn Leute klagen, kennt ihr das auch? Sie beklagen sich. Und trotzdem steckt dahinter ja ein Leid. Und es ist gut, wenn wir lernen, diesen Menschen zu sagen, ich liebe dich. Trotzdem ist gut, das wegzulassen. Ich bin für dich da. Eine Klage auch unkommentiert anhören und bleiben, wenn das Leid unansehnlich wird. Es gibt ja eine Geschichte von einem Pastor, der hatte ein Anstellungsverhältnis ausgehandelt mit einer großen, prosperierenden Gemeinde und der sollte jetzt zum Antrittspredigt kommen und er hat sich umgezogen wie ein Obdachloser. Hat es richtig gut gemacht. Und er hat geguckt, was macht die Gemeinde, wenn ich jetzt so da hineinkomme? Darf ich überhaupt mich da irgendwo hinsetzen? Das ist eine interessante Geschichte, die mich sehr berührt hat. Wie gehen wir um mit Leuten, die zwar gehend hier reinkommen, aber wo wir eigentlich den Eindruck haben, sie sind gefallen. Ihr Leben ist gescheitert. Ja, in jede Krise, jede Notlage ist auch eine Versuchung, sich von Gott abzuwenden. Diese Aussage des Teufels war ja die, wenn du ihm das nimmst oder ich ihm das nehmen darf, seine Gesundheit auch noch, dann fällt er von dir ab. Er glaubt nur an dich, weil es dir so gut geht, weil du gesund bist. Und tatsächlich reagieren viele Christen so. Ich hörte von Leuten, die sagen, wenn Gott dass Gott diese Ukraine-Krise jetzt nicht gelöst hat, wo sie doch so viel gebetet haben, ob sie wirklich viel gebetet haben, weiß ich nicht. Also dann kann ich nicht mehr an ihn glauben. Oder wenn du mir nicht meine Not nimmst, die ich habe, dann vertraue ich dir nicht mehr. Hiob ist da anders. Und eine Stelle, auch die ist uns bekannt. Nachdem er Gott erklärt hat, dass er ihn als Feind empfindet, mit sein Leid nochmal geklagt hat in Hiob 19, kommt dann etwas mittendrin, wo er sagt, doch, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und Staub ist ein Bild für die Vergänglichkeit des Lebens, die Vergänglichkeit auch der Welt. Als letzter wird er über dem Staub stehen und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich schauen, aber nicht als Fremden. Da ist etwas, was ich sagen würde, das erinnert mich an meine Auferstehungshoffnung, die ich habe. Egal, wie mein Leben zu Ende geht, ich werde auferstehen, weil ich glaube und darauf vertraue, dass Christus, der auferstanden ist, zu seinem Wort steht. Über diese Not hinaus sieht Hiob an dieser Stelle Hoffnung. Hoffnung im Leid. Hiob kannte die Erlösung durch Christus nicht. Und doch war in ihm diese Hoffnung. Und ich möchte dich bitten, wenn du in einer Krise steckst oder Freunde, wenn du am Boden liegst, das Gefühl hast, du kommst nicht wieder hoch, schau mal, was ist in dir? Wo ist diese Auferstehungshoffnung in dir? Wenn du Jesus einmal angenommen hast, dann ist dieses ewige Leben in dir verborgen. Die Bibel sagt, der Heilige Geist ist uns als ein Unterpfand gegeben. Und manchmal haben wir das Gefühl, nein, da ist nichts. Wir spüren und schmecken nichts. Und wenn du Jesus noch nie in deinem Leben angenommen hast, dann tu es heute. Dann nimm diese Ewigkeitshoffnung in dich auf, damit du durch Zeiten der Not und Schwierigkeiten gehen kannst. Die Diskussion mit den Freunden geht weiter, dann kommt noch ein anderer Mann dazu, Elihu, und der bringt etwas Neues in die Diskussion. Dieser Elihu beschreibt Gottes Macht und Gottes Gerechtigkeit und sagt auch, Gott ist nicht hinterfragbar. Das, was Hiob letztlich ja gemacht hat. Gott ist nicht hinterfragbar, aber er half auch Hiob zu verstehen, dass er nicht gerechter war als Gott. Also Hiob hat richtig gut was aufgezählt. Das erinnerte mich an diesen reichen Jüngling, der Jesus erwiderte, als der sagte, Mensch, wie kommst du denn ins Reich Gottes? Und ja, dann sagt er, ja, ich habe alles getan, was ich tun sollte. Und wenn man diese Aufzählung von Hiob liest, dann erinnerte mich daran. Er hat das alles aufgezählt, was er alles Gutes getan hat, wie er sich Gott hingewandt gegeben hat. Toll, gut. Und trotzdem ist er in dieser Situation. Vielleicht hast du auch das Gefühl, du hast alles richtig gemacht. Und trotzdem kommst du in eine Situation, wo du sagst, nein, das passt nicht. Das passt nicht zu meinem Gottesbild. Ich weiß nicht, ob ihr Tim Keller kennt, einer der tollsten Theologen in Amerika. Er ist ja vor ein paar Wochen gestorben. Und der hat Pankreaskrebs gekriegt, also Bauchspeicheldrüsenkrebs. Hat er in einem Artikel mal beschrieben, das war für ihn unvorstellbar. Der war auch noch jung, Anfang 70, also jetzt nach unseren heutigen Maßstäben. Unvorstellbar, dass er so schwer krank wird. Das passte nicht in sein Gottesbild. Und trotzdem ist ihm diese Zeit wertvoll geworden. Schließlich redet Gott selbst zu Hiob. Und ich bin wieder bei meinem Ameisenglas. Da ist eine, ich sehe sie. Gott redet zu Hiob. Jahwe antwortete Hiob aus dem Sturm. Wer verdunkelt den Rat mit Reden ohne Einsicht? Steh auf und zeig dich als Mann. Eine andere Übersetzung sagt, gürte dich, mach dich bereit zum Kampf. Dann will ich dich fragen und du belehrst mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag an, wenn du es weißt. Es ist schön, das zu lesen. Es ist ja auch es ist fast ein bisschen ironisch, diese Sprache. Gott fordert diesen am Boden liegenden Hiob, der aber im Geist ganz wach war, auf, hey, steh mal auf, mach dich mal bereit zur Auseinandersetzung mit mir. Wenn ich schon dein Feind bin, dann kämpf doch mit mir. Und dann macht er ihm aber deutlich, Hiob, du bist Hiob, ein Mensch. Und ich bin Gott, Und deswegen hatte ich das deutlich gemacht mit diesem Glas und auch, dass die Völker wie ein Tropfen am Eimer sind. Die Menschen, Gott wie eine Heuschrecke. Und doch redet er, redet Gott zu dir und zu mir und zu Hiob und sagt, steh auf. Hey, mach dich bereit zum Kampf. Und es geht doch nicht, dass wir darum, dass wir gegen Gott kämpfen. Ja? Und Gottes Gerechtigkeit nimmt niemanden, können wir nicht nehmen. Das, was Hiob empfand, war ja, dass Gott ungerecht ist. Ja, wenn wir selber sagen, ja, wir haben alles gemacht, dann muss das ja noch nicht mal stimmen. Aber Gott hat es ja bestätigt. Und wenn du mit Jesus lebst oder an Jesus glaubst, weißt du, deine Gerechtigkeit ist nicht die, die du hattest. Und ich glaube, wahrscheinlich ist niemand von uns so gerecht wie Hiob es war. Aber wir sind gerecht durch das Blut des Lammes. Wir sind gerecht durch das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Und er ist es, der unser Leben verändert. Und wenn er zulässt, dass wir hinfallen, dann dürfen wir sagen, ja, dann stehe ich wieder auf. Und wenn es 7-mal ist, weil Gott ein barmherziger Gott ist, dann dürfen wir gucken und suchen, und das beschreibt Hiob auch an einer Stelle, dass er Sehnsucht hat nach dem lebendigen Gott. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die wir lernen müssen, die wir auch weitergeben müssen in dieser Welt, dass Gott in der Not mit da ist. Und interessanterweise erleben das Christen, die sehr unter Druck sind. Ich hörte von einem nordkoreanischen Christen, der sagte, wisst ihr, was wir mit Gott erleben, das ist unfassbar. Das geht so weit über das hinaus, was wir von Gott erleben. Wir haben ja alles, uns geht es ja gut. Okay, die Geschichte mit Hiob geht weiter. Es gibt eine zweite Rede Gottes und dann sagt er wieder, steh jetzt auf, Hiob, und zeig dich als Mann. Und er rückt die Verhältnisse zurecht. Er ist Gott, er ist der Schöpfer. Alle Weisheit und alle Macht sind in ihm. Und Hiob sagt demütig, ich bin zu gering, was soll ich erwidern? Was soll ich erwidern? Ich glaube, dass jeder Mensch eine persönliche Offenbarung Gottes braucht. Jesus sagt zu ihm, niemand kommt zum Vater, es sei denn, der Vater zieht ihn. Und wir wissen, dass wenn wir etwas erlebt haben, der Heilige Geist, ich weiß das von mir, wie das war, als der Heilige Geist mich zu Jesus gezogen hat. Das war so klar und er war es, der dieses neue Leben in mir gepflanzt hat und mir geschenkt hat. Und bei Hiob war es so, Gott redete persönlich und am Ende sagt er, ich weiß, dass du alles vermagst, kein Plan ist unmöglich für dich. Ja, ich habe geredet, was ich nicht verstand. Es war zu wunderbar für mich, ich begriff das alles nicht. Hör doch, ich will nun reden, will dich fragen, dass du mich belehrst. Dann kommt ein Wort, das kennen wir alle, nur vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Wenn ich vom Hörensagen von etwas gehört habe, dann weiß ich, da ist etwas. Da soll wohl etwas sein. Andererseits ist es ja so, dass er sein Leben nach diesem Gott ausgerichtet hatte. Er wusste ja, was vor Gott richtig war. Und trotzdem war das etwas Religiöses. So deute ich das. Ja. War das eher etwas Religiöses. Es war ihm wichtig, so zu leben, dass es Gott gefällt, was er wusste von Gott. Aber diese persönliche Beziehung war nicht da. Und an dieser Stelle merkt er, nein, jetzt bin ich Gott begegnet. Die Bibel sagt ja ganz klar, dass ein Mensch Gott nicht sehen kann. Und außer dem, der von Gott gekommen ist, das war Jesus. Aber ansonsten kann man das nicht sehen. Trotzdem sagt er, mein Auge hat dich gesehen. Es passt zu dem, was er da in der Mitte der Kapitel gesagt hat. Ich werde Gott schauen, ich werde ihn als meinen Gott schauen. Und an dieser Stelle, dieses Reden Gottes war wie ein Schauen, weil er wusste, Gott du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist ja die Jahreslosung. Er fühlte, wusste sich von Gott angesprochen und ihre Beziehung hat sich geklärt. Und an der Stelle war Gott nicht mehr Feind, sondern wurde ihm ein Gegenüber. Er kam ihm nah. Und darin, auch in diesem Eingeständnis, Herr, du bist nicht mein Feind. Ich nehme das zurück. Das war dumm. Das war dumm. Und ich brauche dieses, ich brauche dein Reden. Ich brauche deine Belehrung. Und das möchte ich euch auch sagen, in welcher Situation auch du steckst, wir brauchen Gottes Reden zu uns. Wir brauchen es, dass wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Und wir brauchen es, wenn wir es nicht selber verstehen, dass wir mit Menschen reden. Sag mal, kannst du es mir erklären? Und manchmal ist es im Gebet, wenn wir mit Gott zusammensitzen und die Bibel haben und beten, dass Dinge, die wir brauchen, auf einmal für uns lebendig werden. So ist unser Gott. Dafür hat er uns seinen Geist gegeben. Und das hilft uns auch durch die Zeiten, die schmerzhaft sind. Zwei Aspekte noch für uns. Wir beten ja im Vater unser und führe uns nicht in Versuchung. Es gibt Leute, und das glaube ich auch, die sagen, diese Übersetzung ist falsch. Eigentlich ist es richtig und führe uns durch die Versuchung. Der Satan ist noch aktiv und Versuchungen werden kommen über die ganze Zeit, über die ganze Welt. Das hat Jesus auch klar vorausgesagt. Und die Bibel spricht auch davon, dass die Versuchung sogar aus uns selber kommt. Unsere Lüste, die wir noch haben als Menschen hier oder Sehnsüchte oder was auch immer, die führen dazu, dass wir versucht werden, falsche Dinge zu tun. Und im Vaterunser beten wir und führe uns aus durch die Versuchung und erlöse uns von dem Bösen. Und das spricht ja unser Herz an, mit dem wir noch rumlaufen, das geprägt ist, weil wir zu dieser gefallenen Menschheit sind, das einerseits so geprägt ist und auf der anderen Seite haben wir das Leben Gottes, den Heiligen Geist in uns. Und deswegen können wir das immer wieder beten, auch wenn wir merken, dass in uns etwas ist, was uns in eine falsche Richtung zieht, dass wir beten, erlöse mich, Herr, von dem Bösen. Ja, gut. Ich schließe mit den Worten aus Hebräer 12, Vers 12 und Römer 8, Vers 28. Stärkt also eure müden Hände und die zitternden Knie. Hinfallen und aufstehen. Manchmal merken wir, dass wir irritiert sind, dass wir ja, schwach sind, dass wir vielleicht in Versuchung sind zu fallen. Und dann ist es gut, zu Gott zu gehen und zu sagen, ja, ich trainiere wieder meine Muskeln, meine Bänder, alles. Nicht in der Muckibude ist auch gut, wenn man älter ist und ein bisschen wackeliger wird, aber auch seine geistigen Fähigkeiten im Umgang mit dem Wort Gottes, im Reden über das, was uns Gott geschenkt hat, was er für uns ist, im Gebet, in der Gegenwart Gottes. Wir richten uns auf Gott aus und dann stärkt er uns. Wenn wir uns ihm nahen, naht er sich uns und stärkt uns. Und das andere, das kennen wir alle, wir wissen aber, dass bei denen, die Gott lieben, alles zum Guten führt, sagt diese Übersetzung, oder dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitdient. Und das ist manchmal schwierig, wenn wir fallen, wenn wir in Bedrängnis kommen und Nöte haben. Aber bei Hiob wissen wir, dass nachdem Gott ihm begegnet ist, er alles wiederhergestellt hat, ihn wieder aufgerichtet hat und Hiob stand wieder und hat sein Leben in der Gegenwart Gottes noch 140 Jahre führen dürfen. Gut, hinfallen und aufstehen. Wenn du gerade das Gefühl hast, dass du liegst, dass du nicht aktiv bist. Und wenn du vielleicht auch Leute im Sinn hast, wo du das Gefühl hast, die sind gerade in einer Krise, dann lass uns gemeinsam für sie beten. Vielleicht betest du still für sie und ich bete laut. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, auch für diese herausfordernde Geschichte von Hiob. Danke, dass du deinen Willen offenbart hast, dass du aber auch offenbart hast, wie es bei dir ist im Himmel und welche Auseinandersetzungen und Versuchungen Ausgehen vom Bösen. Ich danke dir, Jesus, dass du gekommen bist, um uns zu stärken, um uns zu erlösen und aus der Macht des Bösen zu befreien. Und ich bete für die, die das Gefühl haben, sie sind gescheitert, sie liegen am Boden. Und auch für die, die denken, du bist gegen sie. Du bist nicht so, wie sie das erwarten. Herr, ich bitte, dass du ihnen begegnest, dass du sie stärkst. Herr, dass du sie herausforderst, dass sie sich dir stellen. Herr, dass sie sich dir zuwenden und vor dir stehen und sagen, du bist mein Herr und mein Gott. Herr, segne jeden Bruder, jede Schwester, die jetzt kämpfen, und stärke du sie neu. In Jesu Namen. Amen.